Wir stehen in Johannes 19. Wir haben uns letztes Mal mit den 7 Worten des Erlösers unter anderem am Kreuz beschäftigt. Und so lesen wir nochmals ab Vers 30 bis zum Schluss des Kapitels. Bruno, kannst du uns vorlesen? Kapitel 19, 31. Ja, zuerst mal bis hierhin. Dann fahren wir später weiter mit Kapitel 20. Vielleicht für diejenigen, die letztes Mal nicht da waren, können wir ein paar Dinge wiederholen. Was war der Grund, warum die Gekreuzigten unbedingt vor Anbruch des Abends hier abgenommen werden sollten?
Sabbat.
Ja, und wie begründet man das?
Sie durften doch am Sabbat nicht arbeiten.
Nee, ja gut, aber die Kreuzigung, die hätte ja, je nachdem hätte er die mehrere Tage dauern können.
Sie machten sich unrein am Sabbat, wenn sie Toten begraben.
Ja, aber es heißt ja nicht unbedingt, dass man die dann am Sabbat, dass die dann schon tot sind. Die könnten ja eventuell sogar noch mehrere Tage am Kreuz bleiben. Die Römer haben die Kreuzigung ja übernommen von den Griechen, die Griechen von den Persern. Und diese ganzen Entwicklungszeit von den Persern bis zu den Römern wurde das ständig weiterentwickelt. Und die Römer haben die Todesart so perfektioniert, dass sie schließlich Leute bis zu 40 Tage am Kreuz halten konnten, bis sie endlich verendeten.
Durfte, ja? Aber ein Verfluchter durfte doch nicht über Nacht.
Ja, das ist der Punkt, genau. Ein Verfluchter darf nicht über Nacht hängen. Wo steht das? Da kommt die Antwort. Ein Maschinengewehr. 5. Mose 21. Vers 22. Liest du gerade vor, Peter?
Und wenn an einem Mann eine todeswürdige Sünde ist und er wird getötet und du hängst ihn an ein Holz, so sollst du seinen Leichnam nicht über Nacht an dem Holze bleiben, sondern du sollst ihn jedenfalls an denselben Tagen begraben. Denn ein Fluch Gottes ist ein Gehängter. Und du sollst dein Land nicht verunreinigen, dass der Herr dein Gott dir als Erdteil gibt.
Jawohl. Also ein Gehängter soll nicht über Nacht hängen. Das würde das Land Israel verunreinigen. Und darum wollte man also diese, insbesondere im Blick auf den Sabbat, dass es wenigstens da nicht über Nacht hängen würde, wollte man da die Kreuzigung abbrechen. Es ist so, 5. Mose 21 wurde ja geschrieben, im 16. Jahrhundert vor Christus, da gab es die Kreuzigung ja noch nicht. Es ist also hier, Mose geht von dem Fall aus, jemand wird getötet und wird dann zur Schau gestellt, indem man ihn, den Leichnam, an ein Holz hängt. Aber später, als man eben die Todesart der Kreuzigung begann, auch in Israel zu praktizieren, hat man natürlich diese Stelle auch auf die Kreuzigung anwenden müssen. Denn de facto geht es auch darum, jemand hängt am Holz als ein Fluch, als jemand, der eine todeswürdige Sünde getan hat. In der längsten Qumran-Rolle, der sogenannten Tempelrolle. Weiß jemand gerade zufällig, wie lang die ist? Die Qumran-Tempelrolle, die ist etwa 11 Meter lang. Und da kommt ein interessanter Text vor. Da wird 5. Mose zitiert und der Text wird dann dort aber so gedeutet, wenn es heißt in Vers 22, und du hängst ihn an ein Kreuz, so dass er getötet wird. Ja, die haben das ein bisschen umgestellt. Hier steht es ja, er wird getötet und du hängst ihn an ein Holz. Und in der Tempelrolle wird diese Ausdrucksweise von hier übernommen, aber so formuliert: Du hängst ihn an ein Holz, so dass er getötet wird. Und so hat man also auch da einen Beleg, wie diese Stelle ganz direkt mit der Kreuzigung verbunden wurde in späterer Zeit. Und so war es also wichtig, die sollten nicht über Nacht da hängen, die sollten abgenommen werden. Und jetzt kommt das mit den Beine brechen. Das haben wir auch letztes Mal besprochen, aber für diejenigen, die nicht da waren, ganz kurz eine Erklärung.
Die ersticken dann, weil sie zusammensacken.
Ja, also bei der Gekreuzigte muss ja, um atmen zu können, muss er ja immer wieder sich aufrichten, also auf den durchnagelnden Beinen, Füßen aufstehen. Um das übrigens noch zu unterstützen, haben die Römer zum Teil eben auch so kleine Holzbrettchen unter die Füße genagelt, damit dieser Prozess besser geht. Und dann leben sie auch länger. Also man holt so die Luft, indem man auf den durchnagelten Füßen absteht, aber wenn die Beine gebrochen werden, dann kann man dies nicht mehr. Und dann ersticken sie. Das war also quasi eine Gnadentat der Soldaten. Beine brechen und dann kann man den Tod ganz schnell herbeiführen, sodass die Leiden da abgebrochen werden. Aber das machten sie bei den beiden Verbrechern, die mitgekreuzigt waren. Als sie zum Herrn kommen, war er bereits tot. Und das ist überraschend. Eben, weil ich gesagt habe, eine Kreuzigung konnte über viel längere Zeit hinweg sich erstrecken. Aber der Herr war schon tot. Was ist geschehen? Es gibt ja manche, die sagen, der Herr sei in Erschöpfung gestorben. Aber das sagt die Bibel nirgends. Wir haben ja gelesen, noch Vers 30, das sechste Wort Jesu am Kreuz: Es ist vollbracht. Und dann, er neigte das Haupt und übergab den Geist. Und dabei hat er noch das siebte Wort gesprochen. Welches war das?
In deine Hände befehle ich meinen Geist.
Ja, und wie hat er das gesprochen? Ja, mit einem lauten Schrei, lesen wir in Matthäus 27. Und das macht deutlich, dass er nicht in der Erschöpfung gestorben ist. Und so ist sein Tod höchst geheimnisvoll. Matthäus 27, 50. Liest das jemand?
Jesus aber schrie wiederum mit lauter Stimme und gab den Geist auf.
Ja, mit lauter Stimme. Da wird jetzt nicht gesagt, was er gesagt hat, aber in Lukas 23, 46 wird übereinstimmend Folgendes gesagt. Lukas 23, 46.
Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er.
Jawohl, mit lauter Stimme. Also da ist Kraft drin. Und die Erklärung, die liegt eben in Johannes 10, das ist auch Wiederholung, wo der Herr über sein Sterben vorausgesagt hat. Johannes 10, Vers 18. Verse 17 und 18.
Darum gibt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, und es, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und habe Vollmacht, es wiederzunehmen.
Ja. Im Johannesevangelium wird uns der Herr Jesus ja vorgestellt als der ewige Sohn Gottes. Er hat nie aufgehört, Gott zu sein, auch als er Mensch wurde. Und dieses Wort findet man nur im Johannesevangelium. Nicht in Matthäus, wo er als König vorgestellt wird, nicht in Markus, wo er als Knecht beschrieben wird, auch nicht in Lukas, wo die stärkste Betonung auf seiner Menschheit liegt, sondern hier in dem Evangelium in dem er am Anfang als Gott vorgestellt wird. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und so sagt er hier, der menschgewordene Sohn Gottes, ich habe Gewalt oder Autorität, es zu lassen und habe Autorität, es wieder zu nehmen. Und so sehen wir, hier stehen wir vor dem Wunder, dass der Herr effektiv sein Leben dargelegt hat. Und nicht einfach so als reines Resultat, was die Menschen ihm angetan haben, halt gestorben ist. Nein, er hat sich festnehmen lassen, er hat sich misshandeln lassen, er hat sich kreuzigen lassen und ist so in den Tod gegangen. Was aber überhaupt keinen Abbruch macht an der Tatsache, dass andere Schriftstellen sagen, dass er ermordet wurde. Nicht wahr? So steht es in Apostelgeschichte 3. Das ist die Verantwortung der Menschen. Aber dass der Herr starb, das war die Souveränität Gottes. Apostelgeschichte 3, Vers 14. Petrus spricht zur Volksmenge im Tempel. Liest jemand? Verse 14 und 15.
Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt würde. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat,
wovon
wir Zeugen sind.
Also hier wird die andere Seite betont, dass sie waren die Mörder. Er ist der Urheber oder der Fürst des Lebens, ihn haben sie getötet. Aber der Herr Jesus hat eben die Macht, sein Leben hinzugeben. Also der Spott am Kreuz, wenn du Gottes Sohn bist, so steig herab vom Kreuz. Ja, er hat Autorität gehabt, vom Kreuz herunterzukommen, aber wollte nicht. Er wollte sein Leben darlegen, aber er hat ja auch Autorität, es wiederzunehmen. Und so betont Johannes 10 eben, dass der Herr als ewiger Sohn sich auch auferweckt hat. Es ist eine andere Wahrheit, dass 1. Petrus 3, 18 und folgende sagen, dass er in der Kraft des Heiligen Geistes auferweckt worden ist. In Römer 6 wird gesagt, dass er durch die Herrlichkeit des Vaters auferweckt wurde. Und in Johannes 10 sagt er, dass er Autorität hatte, sein Leben wiederzunehmen. Aber das ist ganz wichtig, dass man das so klar festhält. Der Herr hat sein Leben dargelegt und so war es für die Soldaten eine Überraschung, dass er bereits tot war. Und so konnten sie ihm die Beine nicht brechen. Und Johannes betont, das war auch entsprechend der Prophetie. Nämlich, welches Bibelwort hat das vorausgesagt?
In dem Psalm steht es, gell?
Ja.
Kein Bein wird ihm gebrochen werden.
Was hier also zitiert wird in Vers 36 ist, ja, ich höre es schon, Psalm 34, schlagen wir auf. Das ist einer der messianischen Psalmen. Viele Psalmen weisen ja prophetisch auf den kommenden Erlöser hin. Beschreiben ihn in seiner Erniedrigung oder auch in seiner herrlichen Erhöhung. Wer liest Psalm 34, Vers? Ja, je nach Zählung, 20 oder 21.
Er bewahrt alle seine Gebeine, nicht eines von ihnen wird zerbrochen.
Jawohl, es geht im Zusammenhang um den Gerechten. Ja, lesen wir mal den Vers davor noch dazu.
Vielfältig ist das Unglück des Gerechten, aber aus dem allen errettet ihn der Herr.
Jawohl, der Gerechte ist ein wichtiges Thema in den Psalmen. Das zieht sich von Psalm 1 an durch die ganzen 5 Psalmenbücher bis Psalm 150. Und als Gegensatz dazu der Rascha, das ist der Gesetzlose, derjenige, der bewusst Gottes Gebote bricht. Diese beiden werden durch die ganzen Psalmen hindurch behandelt. Aber wer ist der Inbegriff des Gerechten in den Psalmen? Das ist der Messias. Und all die, die ihm nachfolgen, die werden auch als die Gerechten bezeichnet. Und so kommen die Gerechten sehr oft vor. Und Da haben wir also den Gerechten, und zwar eben speziell den Gerechten, den Messias, und von ihm wird gesagt, seine Gebeine werden nicht zerbrochen werden. Das durfte also nicht geschehen. Gott hat all diese Schändlichkeiten zugelassen, die seinem Sohn angetan wurden, aber mit seinem Tod ließ er diese weitere Schändung nicht mehr zu, dass die Beine gebrochen würden. Es kommt auch noch etwas Interessantes dazu in Verbindung mit dem Passa. Dort gab es eine bestimmte Vorschrift beim Passalamm, wie man das zubereiten musste. Weiß das jemand? Ja, genau. Schlagen wir auf 2. Mose 12. Da wird das Passalamm beschrieben, dass wie es geschlachtet werden musste, wie es gegessen werden musste. Und da lesen wir in Vers 46, unter all diesen vielen Anweisungen.
In einem Haus soll man es essen. Er soll von dem Fleisch nichts vor das Haus hinaustragen und keine Knochen soll ihm zerbrochen werden.
Ja. Das Passalamm, das sein Blut geben musste zur Rettung der Erstgeborenen in Ägypten. Kein Knochen durfte daran gebrochen werden. Und das war bereits eine Vorschattung auf den Erlöser, wie wir das hier in Johannes 19 finden. Übrigens, wenn wir schon beim Passa sind, können wir noch dazu lesen, Vers 6. Ja, wer liest?
Und ihr sollt es in Verwahrung haben bis auf den 14. Tag dieses Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es schlachten zwischen den zwei Abenden. Und sie sollen von dem Blute nehmen und es an die beiden Pfosten und an die Oberschwelle tun, an den Häusern, in welchen sie es essen.
Ja, da haben wir diesen eigenartigen Ausdruck zwischen den zwei Abenden. Hat das jemand anders übersetzt in seiner Bibel?
Zur Abendzeit.
Also der hebräische Ausdruck ist eigentlich unübersetzbar in dem Sinn, es gibt kein deutsches Wort, das dem entspricht. Ben Arbaim. Erev ist der Abend. Aber Arbaim ist der Doppelabend. Das kennen wir nicht. Der Ausdruck bezeichnet die Zeit von durchschnittlich 15 Uhr bis 18 Uhr. Also im Frühjahr ist ja das der Moment des Sonnenuntergangs in Israel. Also die letzten drei Stunden vor dem Sonnenuntergang. Und das Interessante ist also, man musste das Passa schlachten um 15 Uhr. Da muss die Passa-Schlachtung beginnen. Und der Herr Jesus ist exakt um 15 Uhr gestorben, wie uns Matthäus 27 sagt. Um die 9. Stunde, gerechnet von 6 Uhr morgens, gibt es 15 Uhr. Also auch da haben wir so ganz interessante, detaillierte Parallelen. Übrigens musste das Lamm in Verwahrung genommen werden am 10. des Monats, 10. Nissan, 2. Mose 12, Vers 3, kann das jemand noch dazu lesen?
Sagt der ganzen Gemeinde Israel, am 10. Tage dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Wenn aber in einem Haus...
Ja, das reicht. Also am 10. des Monats, das ist der Monat Nissan. Und dann musste es 4 Tage in Verwahrung genommen werden, Vers 6. Und ihr sollt es in Verwahrung haben bis auf den 14. Tag dieses Monats. Dann kommt die Schlachtung. Und am 15. musste es gegessen werden. Nun, der Herr Jesus ist am 10. Nissan, ist er, wie wir es gesehen haben, in Johannes 12, ist er eingeritten als Fürst nach Jerusalem. Und dann am 15. am Tag, wo das Passa gegessen werden musste, da wurde er gekreuzigt. Und zwar eben um 15 Uhr, so dass er um 15 Uhr sein Leben hinlegte. Auch wieder in Parallele zu dem Ausdruck zwischen den zwei Abenden. Also schon eindrücklich, diese Parallelen, all diese Details sind nicht irgendwelche Zufälle. Und darum betont eben Johannes auch so sehr diese Prophetie, kein Bein wird von ihm zerbrochen werden. Ja, ist bis dahin eine Frage oder eine Ergänzung?
Und dann waren doch 3 Stunden Finsternis bis 18 Uhr, richtig?
Nein, von 12 Uhr. Also die Kreuzigung begann, der Herr wurde gekreuzigt um 9 Uhr morgens, 3. Stunde. Und um 12 Uhr kam dann eben die Finsternis von der 6. Stunde bis zur 9., also bis 15 Uhr. Die Eckdaten der Kreuzigung sind diese 6 2 mal 3 Stunden. Diese 6 Stunden von 9 Uhr morgens bis 3 Uhr nachmittags. Und das war eben auch die Zeit der Opfer im Tempel. Zu dieser Zeit wurde das erste Opfer des Tages, das Brandopfer, wurde um 9 Uhr morgens aufgelegt, auf den Altar. Und zur gleichen Zeit wurde der Herr außerhalb der Stadt gekreuzigt. Und das letzte Opfer, das Abendbrandopfer, wurde aufgelegt um 15 Uhr. Und so hat die Kreuzigung Christi effektiv genau den Stunden des Opferdienstes im Tempel entsprochen. Das ist schon erstaunlich, in all diesen Details diese Übereinstimmungen, die eben von Gott geplant waren. Nichts war Zufall. Auch wenn der Mensch in seiner eigenen Bosheit dabei gehandelt hat und da zu diesem Zeitpunkt seine Bosheit in der höchsten Weise entfesseln konnte. Aber das hat nicht dazu beigetragen, dass Gottes Wege irgendwie durcheinander gekommen wären oder ein Chaos geworden wären. Alles war nach Gottes Plan. Nun, die Soldaten sind überrascht, dass der Herr schon gestorben war. Vers 33, Johannes 19. Und dann durchbohrt einer der Soldaten seine Seite mit dem Speer, sodass Blut und Wasser herauskommt. Nun, Johannes betont das sehr. Warum ist das so wichtig?
Das ist auch die Erfüllung der Prophetie.
Ja.
Zacharia.
Genau, darauf kommen wir gleich, weil er führte diese Stelle an, im nächsten Vers. Sie werden den anschauen, welchen Sie durchstochen haben.
Es zeigt, dass Jesus als Mensch gestorben ist. Nur bei Menschen, glaube ich, teilt sich das Blut in Wasser und Blut, wenn der Mensch gestorben ist.
Ja, also zum Beispiel bei dem Geist geschieht das nicht, ja? Ja, ganz wichtig. Die Gnostiker, das war die schlimmste Irrlehrbewegung zur Zeit, als Johannes sein Evangelium schrieb. Die Gnostiker, das war eine Bewegung, die sagte, es gibt den wahren Gott und es gibt einen Gegengott. Der Gegengott hat die Welt geschaffen. Und die ganze Materie, alles, was wir berühren können, das ist eigentlich etwas ganz Schlechtes. Also ganz ähnlich wie im Hinduismus. Da wird nicht gesagt, es ist schlecht, sondern wird gesagt, es ist alles Einbildung. Das ist nicht die Wahrheit. Die Hindus sagen, die Wahrheit, das ist nur Brahman. Aber alles, was wir sehen, das ist Einbildung, es ist Maya. Und die Gnostiker, die haben gesagt, alles, was wir sehen, was wir berühren können, das ist schlecht, das ist negativ. Und darum, als Christus in diese Welt gekommen ist, da hat er nicht einen wirklichen Leib angenommen. Denn der Körper ist schlecht, sondern er hat einen Scheinleib angenommen. Und nun, indem Johannes betont, da hat ein Soldat in seine Seite gestochen, da kam Blut und Wasser heraus. Ja, das ist klar, das ist kein Scheinkörper. Und das ist ganz wichtig, in 1. Johannes 4 betont ja derselbe Apostel Johannes, wie man den Geist des Antichristen erkennen kann. 1. Johannes 4, Vers 1.
jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er komme. Und jetzt ist er schon in der Welt.
Ja, und da konnte man genau diese Gnostiker erkennen, das sind ihr Lehren. Die leugnen, dass Jesus Christus ein wirklicher Mensch geworden ist, im Fleisch gekommen. Also ein wirklicher Mensch mit Fleisch und Blut, heißt das, geworden ist. Und darum war das Johannesevangelium eigentlich eine Kampfschrift. Es wurde ganz speziell geschrieben, um zu beweisen, dass der ewige Sohn Gottes ein wirklicher Mensch geworden ist. Darum, wenn wir noch schnell aufschlagen, Johannes 1. Wie gesagt, Vers 1 betont die Gottheit Christi. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Gott wird hier sogar im Griechischen betont durch die Wortstellung und durch den fehlenden griechischen Artikel. So dass man lesen muss, und das Wort war Gott. In Vers 14, liest jemand anders, heißt es:
Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater,
ja, voller Gnade und Wahrheit. Doch, danke. Ja, bis dahin. Voller Gnade und Wahrheit. Das Wort wurde Fleisch, wurde ein wirklicher Mensch, kein Scheinleib. Und darum auch diese Betonung. Ich meine, Engel sind Geistwesen, aber auch Dämonen sind gefallene Engel, aber die kann man, wenn es solche Erscheinungen gibt, die kann man nicht mit einem Speer durchbohren, ja? So dass Wasser und Blut herauskommt. Aber der Herr ist ein wirklicher Mensch geworden. Das betont das hier. Und nun diese Betonung Wasser und Blut. Was bedeutet das?
Ist eine Blutsenkung. Das heißt, es ist ein ganz wichtiger Parameter, um Tod festzustellen.
Ja. Also das zeigt schon, dass das Blut zirkuliert nicht mehr. Oder? Unser Blut besteht ja aus einem großen Teil Wasser und vielen weiteren Bestandteilen, auch den roten Blutkörperchen, die Farbe geben. Und wenn das Blut zirkuliert, ist das eine schöne Mischung. Aber wenn wir zum Beispiel im Glas das Blut für eine gewisse Zeit aufbewahren, dann fallen die schweren Teilchen nach unten und dann gibt es eben diese sogenannte Blutsenkung. Wasser und Blut. Und hier wird deutlich durch diese Trennung, der Tod ist eingetreten. Er ist wirklich gestorben, es war kein Scheintod. Das ist ein wichtiges Argument, eben weil es Leute gibt, und auch heute noch, eben die damit argumentieren, natürlich, Christus hat schon mal gelebt, ja gut, und wurde auch so gekreuzigt, aber er ist nicht auferstanden, denn es war nur ein Scheintod. Ja, kann sein, er ist irgendwie dann als Scheintoter wieder erschienen, und die Leute waren so dumm und glaubten, dass er sei auferstanden und dann später sei nach Indien gegangen, ja? So etwa gehen diese Geschichtchen. Und hier haben wir einen Augenzeugenbericht, denn Johannes betont, liest nochmals jemand Verse, Johannes 19, Vers 35.
Und der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr und er weiß, was das er sagt, was wahr ist, damit ihr glaubt.
Jawohl. Also darum diese Betonung, er hat es wirklich gesehen. Das ist ein Augenzeugenbericht. Und nun muss man sich im Klaren sein, wenn Leute so heute sagen, ja, diese Evangelienberichte, die wurden ja später von der Gemeinde verfasst und das ist alles nicht historisch, sondern das sind Mythen, die man später so zusammengestellt hat. Muss man sagen, ja, halt, wie geht das? Die Evangelien wurden sehr schnell verbreitet. Zum Beispiel eine der ältesten Evangelienhandschriften, das ist der Papyrus P52. In Ägypten gefunden, veröffentlicht in den 1930er Jahren. Nun, der P52 wird datiert heute auf 115 nach Christus. Das ist sensationell, denn das Johannesevangelium wurde wann geschrieben? Später. etwa, was sagt jemand, 100?
Ja. 100 oder 90.
Etwa 98. Ja, ungefähr 98. Das heißt also, eine Abschrift, einige Jahre jünger, und dieser P52 wurde in Ägypten gefunden. Aber Johannes hat sein Evangelium geschrieben in... Wie?
Patmos.
Nein, Patmos, die Offenbarung. Die Offenbarung.
In Asien.
Asien, also die Provinz Asia, das ist Westtürkei, wo weit Patmos vorgelagert ist, der Westtürkei, ja. Ephesus. Ephesus war die größte Stadt der Provinz Asia. Das heißt, in der Türkei. Mit anderen Worten, dieser Fund zeigt, wie schnell die Evangelien in der alten Welt zirkuliert sind. Wenn man schon eine Abschrift findet in Ägypten um 115. Also diese Handschriften wurden schnell verbreitet unter den Christen in den verschiedenen Ländern des Römischen Reiches. Und nun, wäre irgendetwas in diesen Berichten historisch falsch gewesen, hätte das Judentum, das damals die aufkommenden Christen verfolgt hat, das als Argument nehmen können und sagen können, ja, seht ihr mal, wir waren dabei. Oder mein Großvater hat das alles noch miterlebt. Oder mein Vater hat das alles noch miterlebt. Und der hat ganz klar gesagt, das war nicht so, wie das hier steht. Also man hätte sehr leicht die Christen völlig als unglaubwürdig hinstellen können, indem man schlicht die Geschichtlichkeit dieser Aussagen hätte in Frage stellen können. Aber es gibt keine jüdischen Angriffe und Argumente in dieser Richtung. Das wird gar nicht in Frage gestellt. In Frage gestellt wird nur, war Jesus wirklich der Messias? Aber nicht, dass diese Dinge geschehen sind. Und das gibt natürlich den Evangelien ein unglaubliches Gewicht an Glaubwürdigkeit. Und wenn wir auch hier lesen, wie Johannes betont, ich habe das gesehen, das Zeugnis ist wahrhaftig, das zeigt auch, wie sehr diese Schreiber interessiert waren, dass die Dinge, die sie schrieben, wirklich so geschehen sind und nicht einfach irgendeine mythische Uminterpretation waren. Ja, das war zum Beispiel Professor Rudolf Bultmann. In den 60er Jahren hat er ja Furore gemacht in Deutschland als Theologieprofessor, der gesagt hat, Gott ist tot. Die Evangelien sind Mythen und wir müssen die uminterpretieren für den modernen Menschen. Der moderne Mensch, der wissenschaftlich aufgeklärt ist, kann nicht mehr Mythen glauben. Er kann nicht glauben, dass Christus am dritten Tag auferstanden ist, dass er für unsere Sünden gestorben ist und so weiter. Wir müssen die Evangelien entmythologisieren. Und so unterschob er den Schreibern damals, das seien Leute in einem mythischen Weltbild gewesen. Aber das ist nicht mythisch. Wenn jemand betont, ich habe es gesehen, Blut und Wasser kam heraus, das ist gerade nicht das Kennzeichen der Mythen. Und schauen wir mal, wie die Bibelschreiber über Mythen sprechen. 2. Petrus 1. Also das schreibt noch nicht der Apostel Johannes, sondern der Apostel Petrus. Kapitel 1, Verse 15 und 16.
Ich werde aber darauf bedacht sein, dass ihr auch nach meinem Abschied jederzeit imstande seid, euch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen. Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind.
Ja, Petrus betont, wir waren Augenzeugen. Also wir beschreiben das, was wir mit unseren Augen gesehen haben. Nicht irgendwelche ersonnenen Dinge. Und dann sagt er, indem wir nicht indem wir künstlich erdichteten Mythen folgten. Also mit Fabeln ist nicht gemeint so schöne Gedichte von La Fontaine über Grillen und so, die oder sonst Tiere, die sprechen können, ja. Sondern da geht es, ja, warum? Wie kann man einen Mythos definieren? Was ist ein Mythos? Stimmt. Ja. Ja gut, ist ein falscher Zeitungsartikel ein Mythos? Nein, ist aber auch eine Scheinwahrheit.
Ich denke, wenn ich mich in einen Mythos hineinversetze, dann entdecke ich Wahrheiten. Weil in jeder Mythologie steckt eine verborgene Wahrheit.
Ja, eine Geschichte, die eine, sagen wir, eine die Moral der Geschichte vermitteln möchte, ja? Die aber nicht geschehen ist, ja? So. Aber noch mehr, ich meine, es gibt auch viele Geschichten, die, würde man sagen, ein Roman ist das ein Mythos. Und ein Roman kann auch eine tiefere Wahrheit vermitteln, ja? Aber ist ganz bewusst nicht geschehen. Was ist der Mythos?
Ist irgendein philosophisches Gedankengebäude.
Ja, aber ist dann jeder Philosoph...
Der Herr der Ringe zum Beispiel ist ein Mythos.
Warum? Also, wenn man sagen würde, der Staat, das Werk Der Staat von Platon, ist das ein Mythos? Nein, aber es ist ein philosophisches Werk, aber kein Mythos. Warum ist Herr der Ringe ein Mythos?
Fantasie.
So, weil es verherrlicht wird.
Weil?
Weil es verherrlicht wird.
Ja.
Es geht um Zukünftiges.
Nein, nicht unbedingt. Der Mythos berichtet quasi Ereignisse rückblickend, aber ohne, dass er sie historisch an einem Punkt in der Geschichte verankert. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Nicht? Es ist nicht historisch in Raum und Zeit nachweislich verankert. Ja? Es ist eben erdichtet. Ein religiöses Märchen. Das religiöse Element ist ganz entscheidend. Mit allen möglichen Wesen wie mit Feen, mit Trollen, mit Geistern, mit Zwergen, mit ja, all diese Fabelwesen, die können da zugehören. Aber das wichtige Element und eben Götter, die darin vorkommen, das wesentliche Element ist, es ist ein religiöses Märchen. Und das ist typisch für die griechische Religion, darum die griechischen Mythen.
Oder die Edda-Sage.
Wie?
Die skandinavische Edda-Sage.
Ja, natürlich, das ist Mythologie. Das sind religiöse Märchen. Und darum ist natürlich die Anwendung auf Herr der Ringe, es trifft exakt zu. Das ist ein religiöses Märchen. Narnia auch. Auch ein Mythos. Das ist dieser neue Film mit dem Löwen Aslan. Aber wir sehen hier, Petrus distanziert sich von Mythen. Nicht, wir haben euch diese Wahrheit mitgeteilt, nicht durch Fabeln, durch Mythen, sondern als die der Augenzeugen waren. Eine andere Stelle, Paulus, der Apostel Paulus, was sagt er über Mythen? Er sagt genau das, was deutlich macht, dass Rudolf Bultmann völlig daneben war. Die waren nicht mythologisch, diese Bibelschreiber. 1. Timotheus 4, Verse 6 und 7. Ja, wer liest?
Wenn du dies den Brüdern vorstellst, wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, der sich nährt durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist. Die unheiligen und altweiberhaften Fabeln aber weise ab, übe dich aber zur Gottseligkeit.
Jawohl, also Fabeln ist auch wieder griechisch Mythos. Altweibische Fabeln werden diese Mythen genannt, weil im Altertum waren die alten Frauen bekannt als gute Mythenerzählerinnen. Daher kommt dieser Ausdruck hier. Also, Paulus beschreibt sie als ungöttliche, altweibische Mythen. Weise ab! Damit wollen wir gar nichts zu tun haben. Also eine ganz klare Opposition. Und schon gar nicht eben irgendwie er kann auch nicht selber ein mythisches Denken haben damit. Und 1. Timotheus 1, Verse 3 und 4. Also im gleichen Brief, wer liest?
Wie ich dich bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt habe, in Ephesus zu bleiben, damit du gewissen Leuten gebieten solltest, nicht dem Evangelium Fremdes zu lehren, noch auf Fabeln und endlose Geschlechtsregister zu achten, die viel mehr Streitfragen hervorbringen statt Dienstleistung im Haushalt Gottes, welche im Glauben geschieht.
Ja, noch ein Vers weiter.
Das Endziel des Gebotes aber, das du verkündigen sollst, ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben.
Jawohl. Also, Timotheus bekam einen Auftrag, als er in Ephesus war, eben darauf zu achten, musste Leuten gebieten, nicht andere Lehren zu bringen und sich nicht mit Mythen abzugeben. Ich glaube, die Übersetzung hat gesagt, die wir hörten, Mythen, also Fabeln. Wie war das Verb?
Abzugeben.
Nein, war anders, oder? Nein, abgeben, sich mit Mythen abgeben.
Abzugeben.
Ja, gut.
Zu achten.
Zu achten. Also der griechische Ausdruck bedeutet eben beides. Achten oder abgeben. Ein gewisses Interesse bekunden, ja? Und er sagt, das soll nicht geschehen. Wir müssen Mythen innerlich ganz klar ablehnen. Sie bringen Streitfragen hervor, sie fördern nicht die Verwaltung Gottes und die besteht eben darin, Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen, ungeheucheltem Glauben. Also mit Mythen bringen wir nicht eben diese gute Botschaft für den Glauben rüber. Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen, ungeheucheltem Glauben. So haben die Bibelschreiber also ganz klar Stellung genommen gegen Fabeln, gegen Mythen. Und Paulus sagt voraus für die Endzeit, in seinem Endzeitbrief aus der Todeszelle, noch zum Schluss 2. Timotheus 4. Ich war in Kapitel 3, Vers 1, beschreibt er die letzten Tage. In der Bibel ist das immer die Zeit, wenn die Juden aus der weltweiten Zerstreuung zurückkehren ins Land der Vorfahren. In dieser Zeit leben wir. Und dann in Kapitel 4 sagt er, 4 Vers 2,
predige das Wort, stehe bereit zur gelegenen und ungelegenen Zeit, verführe, strafe, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Lüsten sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tue das Werk eines Evangelisten, vollführe deinen Dienst.
Jawohl. Also hier wird gerade davor gewarnt, der endzeitliche Mensch interessiert sich für Mythen. Und darum ist es so interessant, die Zeit von Rudolf Bultmann, die 60er Jahre, sind vorüber. Ja, da hat man gespottet über die Christen, das sind die Leute, die eben immer noch an Mythen glauben. Aber das war eine falsche Unterschiebung. Aber heute ist der Zeitgeist so, dass unsere westliche Gesellschaft förmlich den Mythen nachrennt. Denn das sind ja die Kastenschlager der Kinos. Und auch Bücher, ich meine, auch Harry Potter ist genau Mythologie. Und es ist hier verbunden mit der Tatsache, sie ertragen die gesunde Lehre nicht mehr. Sie möchten diese Dinge hören, die in den Ohren kitzeln. Und so wenden sie sich von der Wahrheit ab, den Mythen zu. Und dann kommt der Gegensatz für den einzelnen Christen, du aber, im Gegensatz zur Masse. Du aber, sei nüchtern in allem. Übrigens nüchtern, das griechische Wort Nepho wird in dem Wörterbuch von Walter Bauer zum Neuen Testament definiert mit Abwesenheit von jeglicher geistigen und seelischen Trunkenheit, Überstürztheit, Exaltiertheit. Ist ja auch interessant, dass gerade der Zeitgeist unter den Christen ist, sich so mit sogenannter Worship-Musik in Fahrt zu bringen. Das ist genau das Gegenteil. Abwesenheit von jeglicher geistigen und seelischen Trunkenheit, Überstürzung, Exaltiertheit. Du aber sei nüchtern in allem, leide Trübsal, tue das Werk eines Evangelisten. Vollführe deinen Dienst. Aber der Zeitgeist, wo man nicht mehr nüchtern ist, das passt genau zum Mythischen. Das ist auch die Zeit, in der Drogen eine ganz wichtige Rolle spielen in der Gesellschaft. Da interessiert man sich auch für Mythen. Und der Christ muss sich ganz klar gegen diese Dinge abgrenzen, so wie das auch die ersten Christen gemacht haben.
Wie muss man das denn dann beurteilen, wenn Gläubige oder angeblich Gläubige wie Tolkien und wie Lewis solche Mythen verfassen als Literatur, als Bücher?
Ja, ich meine, ihre Wirkung ist absolut verheerend. Denn dadurch beeinflussen sie die Massen gerade mythologisch zu denken oder den Mythen gegenüber aufgeschlossen zu sein. Und ohne jetzt ihre Person als Person zu beurteilen, kann man allein von der Wirkungsgeschichte her sagen, die Wirkung ist verheerend, denn die Bibel sagt, wir sollen uns nicht abgeben, nicht achten auf Mythen. Aber es kommt natürlich noch dazu, Tolkien war ja ein überzeugter Katholik und die katholische Theologie ist eben stark mythologisch. Durch und durch. Und C.S. Lewis war ja schon als Kind völlig eingetaucht in der Mythologie der nordischen Länder. Das war sein Lebenselement. Und das hat er nicht aufgegeben.
Nie. Aber er hat auf der anderen Seite auch klare Zeugnisse von sich gegeben in seinen Büchern.
Ja, aber sich trotzdem von diesen Dingen nicht distanziert. Das macht das Ganze eben noch gefährlicher. Ja gut, der langen Rede kurzer Sinn. Wir sind ausgegangen eben von Johannes 19, wie Johannes betont, ich habe es gesehen, Blut und Wasser kam heraus. Der Herr ist gestorben. Und das ist die Basis für das Evangelium. Nur durch den Opfertod des Herrn Jesus konnte es Erlösung geben. Ja, jemand wollte noch eine Frage?
Kolosser 2, Vers 8.
Ja?
Bestätigt das ja auch nochmal. Und da geht es dann auch darum, dass jemand als Beute gefangen oder weggeführt wird. Also das ist sowohl das Aktive, man kann sich was verschreiben, als auch das Passive. Es kann jemand in Bann gezogen werden von etwas.
Gut, schlagen wir doch die Stelle gleich auf. Kolosser 2, Vers 8. Hier kommt der Begriff Philosophie vor. Auch im Griechischen Philosophia. Aber der ganze Zusammenhang des Kolosserbriefes macht deutlich, es geht um eine mystische Philosophie. Also sehr stark eine mythologische Philosophie, die Christen in Kolossä in Gefahr brachte. Wer liest? 2,8.
Seht zu, dass nicht jemand sei, der euch als Beute wegführe durch die Philosophie und durch eitlen Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht nach Christus.
Ja. Im Kolosserbrief geht es übrigens auch speziell um eine gnostische Philosophie. Da ist der Kreis wieder geschlossen. Ja? Das ist genau das, was auch ganz speziell durch das Johannesevangelium bekämpft wird. Der Herr Jesus ist gestorben. Der Koran leugnet diesen Punkt. Der Koran sagt, Jesus sei nicht gestorben, sondern einer, der ihm ähnlich aussah, sei gestorben. Ja, bitte?
Ich wollte sagen, der C.S. Lewis hat sich ja selber als tief gnostisch bezeichnet.
Und ihres Wissens hat er sich auch nie davon distanziert. Ja. Und er hat zum Beispiel auch das Gebet für die Toten befürwortet. Also wenn man schaut, was der Mann festgehalten hat, auch später noch, ist man echt entsetzt. Und eben dieses gnostische Denken hängt sehr stark mit dem Mythologischen zusammen. Ja?
Also ich habe mal einen Bericht von einem Arzt, also einem ungläubigen Arzt, gelesen und der schrieb, dass bei einem Toten, wenn man also da ihm also die Wunde reinschneidet, dass der überhaupt nichts mehr austritt.
Ja, also das heißt natürlich, das kommt darauf an, wie lang das geht, ja. Und er hat ja natürlich in die Seite, ins Herz gestochen, nicht irgendwo. Also da, wo eine Öffnung gemacht in der Herzgegend und darum konnte Blut und Wasser eben herauskommen. Und das war also nicht lange Zeit danach, sondern kurze Zeit nach.
Ich denke auch, dass vielleicht von einem hängenden Körper eher etwas heraustritt als von einem, der liegt.
Ja, und vor allem eben in der Herzregion. Ja. Das ist nicht ein Schnitt in den Finger. Genau. Und Nun wurde schon angetönt, dass das auch die Erfüllung war einer Prophetie, nämlich sie werden den anschauen, welchen sie durchstochen haben. Das ist Sacharja 12, Vers 10. Darauf kommen wir zurück nach der Pause. Wir machen jetzt 20 Minuten Pause. Wenn man um Viertel nach schon denkt, dass es bald wieder beginnt, können wir um 20 Uhr sicher weiterfahren. 20 nach weiterfahren, ja? Wir sind stehen geblieben bei dem Hinweis, Johannes 19, 37, auf Sacharja 12, Vers 10. Schlagen wir diese Stelle auf. Wir lesen Johannes Sacharja 12, Verse 10 bis 13.
Davids über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den Eingeborenen, und bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt. An jenem Tage wird die Wehklage in Jerusalem groß sein, wie die Wehklage von Hadad-Rimmon im Tale Megiddo. Und wehklagen wird das Land, jedes Geschlecht besonders. Das Geschlecht des Hauses Davids besonders und ihre Frauen besonders. Das Geschlecht des Hauses Nathans besonders und ihre Frauen besonders. Das Geschlecht des Hauses Levi besonders und ihre Frauen besonders. Das Geschlecht der Simeiter besonders und ihre Frauen besonders. Alle übrigen Geschlechter, jedes Geschlecht besonders und ihre Frauen besonders.
Ja, hier wird also gesagt, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Diese Stelle wurde schon im Talmud, im babylonischen Talmud, Sukkah, Traktat Sukkah 52a, auf den Messias gedeutet. Auch im Jerusalemer Talmud, der ist weniger verbindlich wie der ganz verbindliche babylonische Talmud. Jerusalemer Talmud, Sukkah 55a. Wird das auf den Messias gedeutet. Also im Judentum hat man verstanden, dass diese Stelle von dem Messias spricht. Das ist auch sehr eindrücklich. Es wird dann allerdings die Frage gestellt, worüber wird hier wehgeklagt, wenn es heißt, und werden über ihn wehklagen. Da wird die Frage gestellt, ist das eine Wehklage über den Messias oder ist das eine Wehklage über den bösen Trieb im Menschen? Ja gut, die Frage stellt sich, ja, warum weinen sie? Und es ist ja so eigenartig formuliert, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und dann nicht, und sie werden über mich wehklagen, sondern es ändert, und werden über ihn wehklagen. Und dann kommt die Frage, ja, worüber wehklagen sie? Über den Messias, das ist der Durchbohrte, oder wehklagen sie über den bösen Trieb im Menschen? Und dass sie jetzt eben Buße tun darüber. Ja, Frage, was sagt ihr, auf wen, worauf bezieht sich das und werden über ihn wehklagen?
Vielleicht wehklagen sie über sich selber, dass sie ihn damals nicht erkannt haben.
Ja, aber dann würde es ja heißen, sie werden über sich wehklagen. Aber es heißt, Allah über ihn.
Dass er so viel leiden musste.
Ja, nur die Frage ist ja, es heißt ja, denn sie werden nicht auf ihn blicken, den sie durchbohrt haben, sondern auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und werden über ihn wehklagen. Ja gut, wer spricht eigentlich in diesem Kapitel? Wo steht das?
Vers 1.
Ja. Lesen wir den ganzen Vers 1.
Es spricht der Herr, der den Himmel ausspannt und die Grundmauern der Erde legt und den Geist Menschen in seinem Inneren bildet.
Ja, und jetzt Doppelpunkt. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Man kann die Verse jetzt so schön durchlesen. Es ist immer Gott, der spricht, und zwar eben Jahwe, der ewige, unwandelbare Gott, ohne Anfang, ohne Ende. Und er sagt, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Das ist schon mal sehr erstaunlich. Jahwe sagt, er wird durchbohrt. Kann man einen ewigen Gott durchbohren? Ja, indem er eben... Ja, weil das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Gott wurde ein wirklicher Mensch, darum konnte er durchbohrt werden, darum kam Wasser und Blut heraus. Und dieser Wechsel überrascht uns eben nicht, weil Jahwe ist nicht eine Person, sondern es gibt nur einen Gott, aber in dem einen Gott sind drei Personen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und darum, wenn es heißt, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, dann spricht Jahwe, der Sohn, und werden über ihn wehklagen. Im gleichen Satz wird die Person geändert, spricht der Vater über den Sohn. Kein Problem. Aber das erklärt sich nur mit der Lehre der Dreieinheit Gottes. Also sie wehklagen, wie es bereits gesagt worden ist, eben darüber, dass sie den Messias durchbohrt haben. Und erkannt haben, er war eben doch der wahre Messias. Ich habe das schon mal erzählt, mit einem Taxifahrer in Jerusalem, so quasi angesichts des Ölberges, habe ich gesprochen über den Messias und er wollte wissen, wie ich das sehe. Ich habe gesagt, ja, ich glaube, dass der Messias kommt. Auf dem Ölberg, ja? Wird er kommen, nach Sacharja 14, 4. Aber ich glaube, dass er schon da gewesen ist. Und da habe ich diese Stelle zitiert, Vehibitu elai, et asher dakaru, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Das erste Mal ist er gekommen, da wurde er durchbohrt, da in dieser Stadt, Jerusalem. Und er wird wiederkommen, dann werden sie auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Da haben wir diese beiden Kommen des Messias, in der Vergangenheit und in der Zukunft. Aber dann wird ganz Israel, alle, die die große Drangsal überleben werden, werden zur Buße kommen. Und wir haben gelesen, es wird eine große Wehklage sein in Jerusalem, Vers 11. Und das ganze Land wird wehklagen. Jede Sippe, jedes Geschlecht, das ist Sippe, für sich. Und dann werden zwei königliche Geschlechter werden speziell erwähnt und zwei priesterliche Geschlechter. Und dann wird allgemein nochmals gesagt, aber alle Geschlechter werden wehklagen. Jedes Mal wird betont, ihre Frauen für sich. Also Männer und Frauen wehklagen getrennt. Das entspricht übrigens genau der Art, wie man betet an der Klagemauer in Jerusalem, wo Männer und Frauen getrennt sind. Man könnte sich sagen, ja, ist doch nicht schlecht. Warum als Ehepaar sollte man doch zusammen beten? Ja, das können Sie zu Hause machen. Aber dort beten sie getrennt und letztlich geht diese Trennung eigentlich auf diese Stelle zurück. Auch die Trennung in den Synagogen. Männer und Frauen getrennt. Aber der besondere Gedanke dahinter ist der, wenn Israel Buße tun wird über den Messias, dann muss jeder Einzelne sich bekehren. Da kann die Frau nicht sagen, ja, mein Mann hat sich bekehrt. Oder der Mann kann nicht sagen, ja, meine Frau ist so ganz toll, fromm, so, ja, bekehrt. Jeder steht vor Gott ganz persönlich. Und die Buße ist eine persönliche Sache, die können wir nicht abgeben. Auch die Kinder können das nicht quasi auf die Eltern abschieben. Sie müssen sich selber bekehren, aber so auch Mann und Frau. Die Ehe ist zwar die tiefste Gemeinschaft, die es unter Menschen überhaupt gibt, die denkbar ist, aber bekehren muss sich trotzdem jeder einzeln. Ihre Frauen für sich. Jedes Geschlecht für sich. Ja, also ein ganz gewaltiger Ausblick. Aber Johannes vor 2000 Jahren sieht bereits, wie das einmal sein wird. Sie werden auf den blicken, den sie durchstochen haben. Und er hat das so miterlebt, wie der Soldat den Speer da in die Seite des Herrn gestochen hat. Wasser und Blut kam heraus. Was hat das noch mehr zu bedeuten, dass das Wasser so speziell auch erwähnt wird, nebst dem, was wir bisher gesagt haben? Wovon ist Wasser in der Bibel ein Bild?
Ströme des lebendigen Wassers ausfließen.
Ja, gut, wobei, das wird ja auf den Heiligen Geist gedeutet. Johannes 7, 37 wird erklärt, das sagt er von dem Geiste, den die an ihn glauben, empfangen sollten. Aber was ist das, was hat das Wasser sonst noch für eine Bedeutung?
Reinigung.
Reinigung, ja. Und die Betonung Blut und Wasser betont eben, dass das Blut Jesu Christi reinigt von aller Sünde. Das ist diese Wahrheit aus 1. Johannes 1, Vers 7. Schlagen wir auf. Wer liest?
Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde.
Jawohl. Das ist die Botschaft. Das Blut Jesu, das da geflossen ist, reinigt von jeder Sünde. Aber eben nur den Glaubenden. Das ist die Botschaft, durch das haben wir gesehen, durch das ganze Johannes-Evangelium, immer wieder betont der Glaube, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Nur durch den Glauben wird diese Reinigung von allen Sünden zugerechnet. Ja, ist bis dahin noch eine Ergänzung oder eine Frage?
Im Tempel gab es ja auch das Wasser der rituellen Reinigung und dann das Blut beim Opfer.
Ganz genau. Und dort werden auch diese beiden Seiten eben betont. Auch das Reinigungswasser ist eben in dem Sinn ein Bild des Blutes Jesu. Nicht wahr? Wenn man mit Blut kann man ja keine Kleider waschen. Es ist vielmehr so, wenn man Blutflecken hat an Kleidern, hat man sehr große Mühe, die auszubringen. Aber Hausfrauen wissen trotzdem einen Trick. Was muss man dann tun? Ja, eben. Also, das ist bekannt. Kann ich nichts mehr weitergeben. Aber das Blut Jesu ist eben einzigartig. Alles Blut der Menschen war schuldiges Blut und sein Blut war heiliges Blut. Und so lesen wir in Offenbarung 7. Vers 14, ja, bitte.
Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind es, die aus der großen Bedrängnis kommen. Und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes.
Ja, also da wird von Erlösten, die durch die Drangsalszeit hindurch, durch die große Drangsalszeit hindurchgehen werden, gesagt, sie haben ihre Kleider gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Das ist so, es kommt sehr oft in der Offenbarung vor, solche drastischen Ausdrücke, die einem eben völlig überraschen. Ja? Blut macht gerade nicht weiß. Aber das Blut Jesu reinigt eben so vollständig, dass es hier heißt, sie haben ihre Kleider gewaschen, sie weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Das ist natürlich gleichzeitig eine Anspielung auf die Ritualbäder. Bei den Ritualbädern, nach 3. Mose 15, musste man sich ja vollständig ins Wasser eintauchen, um gereinigt zu werden. Und auch die Kleider musste man speziell, wenn sie verunreinigt wurden, musste man sie auch eben waschen in den Ritualbädern. Und wir können uns fragen, ja, wie ist der Zusammenhang zwischen dem Wasser des Ritualbades und dem Blut Jesu? Ja, sehr direkt. Denn ein großer Teil des Blutes ist ja Wasser. Und das wird auch gerade deutlich in Johannes 19, es kam Blut und Wasser heraus. Eben dieses Blut, das rein macht von aller Sünde. Ja, gut, dann gehen wir weiter. Vers 38, Josef von Arimathea, ein verborgener Jünger Jesu, wird plötzlich mutig. Und er will den Leib Jesu abnehmen, bekommt von Pilatus die Erlaubnis und dann kommt Nikodemus, den wir schon kennen aus Johannes 3, bei dieser nächtlichen Unterredung über die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt durch die Bekehrung. Und auch er wird plötzlich mutig und steht jetzt zu seinem Glauben an den Messias. Jetzt Frage, wer war Nikodemus, wer Josef von Arimathia? Beginnen wir mit Nikodemus, ja? Ein Pharisäer, wo steht das? Johannes 3, Vers 1, bitte, lesen wir das.
Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden.
Jawohl. Pharisäer und ein Archon der Juden. Das ist der Ausdruck für die oberen Richter Israels. Er war Mitglied des Sanhedrins. Das war der oberste Gerichtshof von 72 Mitgliedern, wobei der Vorsitz beim Hohenpriester lag. Zur Zeit Jesu war das der Hohepriester Kaiaphas. Kaiaphas. Ja, und in Johannes 57 haben wir früher auch gesehen, damals, wie bei einer Sanhedrin-Sitzung Nikodemus schon etwas Mut hatte, eben sich für den Herrn Jesus einzusetzen. Aber noch nicht so klar. Und jetzt kommt er eben ganz klar durch. Wer war Josef von Arimathia?
Ratsherr.
Ja, wo steht das?
Sagen Sie mir es bitte.
Oder hilft jemand? Lukas 23, Vers 50. 50. 23, 50 und 51 lesen wir.
Und siehe, da war ein Mann mit Namen Josef, der ein Ratsherr war. Ein guter und gerechter Mann. Er hatte ihrem Rat und Tun nicht beigestimmt. Aus Arimathia, einer Stadt der Juden, der auf das Reich Gottes wartete.
Jawohl. Also ein Ratsherr. Was ist das wohl? Der Ausdruck kommt nämlich in der Bibel nur hier vor.
Das waren die obersten Priester, oder?
Ja, es ist nämlich so. Meistens liest man bei Kommentaren, Josef von Arimathia war auch ein Mitglied des Sanhedrins. Aber dieser Name Ratsherr ist ein Begriff, den man eben auch aus dem rabbinischen Hebräischen kennt. Und das bezeichnet eine führende Gruppe der obersten Priester, gerade unterhalb des hohen Priesters. Das waren die Ratsleute. Es gab im inneren Vorhof, gab es auf der südlichen Seite eine spezielle Kammer der Ratsleute, wo die also ihre Sitzungen hatten. Und so gehörte also Josef von Arimathia zu den 14 höchsten Priestern damals im zweiten Tempel. Und auch da hat sich einer bekehrt. Auch aus dem Sanhedrin, Nikodemus. Eben nicht viele sind umgekehrt von den Führenden. Die meisten, die umgekehrt sind, waren eben aus dem einfachen Volk. Aber es gab solche. Und das ist schon etwas ganz Besonderes, weil, wenn wir zum Beispiel zurückdenken an die Reformation, das war ja auch ein gewaltiger Aufbruch in Europa. Zuerst in Deutschland und dann hat das übergegriffen auf die Schweiz, auf Frankreich und so weiter. Aber es gab keinen einzigen im Rang eines Bischofs, der sich damals bekehrt hatte. Tausende von Mönchen und Nonnen sind aus den Klöstern gegangen und die haben die Gnade Gottes erkannt und sind glücklich geworden durch das Evangelium, das sie erfassen konnten im Glauben, aber kein einziger im Rang eines Bischofs oder noch höher, ein Kardinal, hat sich je damals in der Reformationszeit bekehrt. Das ist unglaublich. Das zeigt, wie, wenn der Mensch Macht hat, wie schwierig es dann ist, dass er umkehrt. Und darum ist es umso mehr eben ein Wunder der Gnade Gottes, diese beiden Männer, Josef von Arimathia und Nikodemus hier zu sehen, die eine Umkehr erlebt haben. In diesen höchsten Rängen Israels damals. Nun, sie bringen eine Mischung von Myrrhe und Aloe. Warum machen Sie das? Was sollen diese Spezereien?
So haben Sie bestattet.
Ja, und was war die genaue Funktion? Hat man die einbalsamiert, so zu Mumien, so ähnlich wie in Ägypten?
Nein. Den Geruch des Verfalls zu überdecken.
Ja, also das Normale war ja, eine Bestattung ging damals so vor sich. Man hat Grabkammern hergerichtet und da gab es so steinerne Bänke, da hat man den Toten draufgelegt. Den hat man so verwesen lassen, bis auf die Knochen. Und sobald das soweit war, ist man wieder in die Grabkammer gegangen, hat die Knochen zusammengesammelt und hat die so in kleine Ossuarien, Knochenbox, gut Deutsch, hat man die untergebracht und dann in bereits vorgesehenen Nischen in den Felswänden hat man die dann so eingestellt. Und so konnte ein Grab eben der Bestattungsort sein für zahlreiche Menschen. Und nun, wenn man also diese Grabhöhlen immer wieder besuchen musste, war das natürlich nicht gerade angenehm, da den Verwesungsgeruch wahrzunehmen. Und darum hat man die Toten einbalsamiert, um diesen hässlichen Geruch zu übertönen. Ja, und so bringen sie Myrrhe und Aloe, aber sie können das ja nicht anwenden, denn der Sabbat kommt jetzt in den Weg. Aber sie machen alles für das Begräbnis nach jüdischer Sitte bereit. Und dann, als sie nach dem Sabbat eben diese so teuren, das war ein unglaublicher Schatz, was die gebracht haben, an Myrrhe und Aloe, die haben also ihren Reichtum eingesetzt für den Herrn, auch ein Zeichen von neuem Leben. Aber der Herr stand auf am ersten Tag der Woche, sie konnten es gar nicht mehr tun. Warum hat Gott das nicht zugelassen, dass der Herr einbalsamiert werden konnte?
Weil er ja sowieso nicht verwesen sollte.
Wo steht das?
Ja, das steht schon wo.
Ja, glücklicherweise.
Er wird die Verwesung nicht sehen.
Heißt ja, gut, ich sage ja nur immer, wo steht das? Nicht einfach so aus Jux, sondern es ist ja wichtig, dass unser Glaube muss auf die Schrift, es steht geschrieben, gegründet sein. Und wir müssen uns einfach Mühe geben, immer mehr uns eben auch das im Gedächtnis aktiv einzuprägen durch Wiederholung, damit wir eben wirklich unseren Glauben auf das geschriebene Wort und nicht auf mystische Erfahrungen
oder auf Konkordanzen.
Gefühlen, ja, nicht mal auf die Konkordanz. Ich wollte jetzt eben nochmals eins auswischen, auf die Mythen. Ja, also man hat mich verstanden. Auf die Schrift soll der Glaube gegründet sein. Psalm 16, auch wieder einer dieser messianischen Psalmen. Da hört man die Stimme des Erlösers. Wer liest vor Psalm 16? Verse 7 bis zum Schluss.
Ich lobe den Herrn, der mir Rat gegeben hat. Auch in der Nacht mahnt mich mein Inneres. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt, auch mein Fleisch wird sicher ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen, vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten geben.
Ja, jetzt ist ganz wichtig, dass der Text gut verstanden wird. In Vers 10 heißt es, denn meine Seele wirst du dem Totenreich nicht lassen. Oder ist das bei euch Vers 9? Vers 10, ja. Denn meine Seele wirst du dem Totenreich, dem Scheol, nicht lassen. Das heißt nicht preisgeben. Wenn man sagen würde, nicht preisgeben, das heißt, du wirst nicht zulassen, dass ich sterbe. Aber die genaue Übersetzung, wie das die alte Elberfelder auch hat, ist, denn du wirst meine Seele dem dem Totenreich nicht lassen.
Nein, wir müssen ihn vorher rausholen. Oder er ist nicht drin sein, aber er wird wieder herausgenommen.
Ja, ganz genau. Und dabei wird noch eben hinzugefügt, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe.
Ja.
Wer hat das etwas anderes als Verwesung?
Die Grube.
Ja, also das ist schlecht. Das sollte es sein, die Verwesung sehe. Und das wird auch so übrigens zitiert im Neuen Testament, in Apostelgeschichte 2. Ganz eindeutig Verwesung. Ich gebe die Stelle an, wo Petrus das an Pfingsten zitiert. Ich gebe nur die Stelle an, Apostelgeschichte 2, Verse 25 bis 28. Und da heißt es, Vers 27, denn du wirst meine Seele nicht im Hades, die griechische Entsprechung für Sheol, Totenreich, zurücklassen. Noch zugeben, dass ein Frommer Verwesung sehe. Also Gott hat all diese Schändung seines Sohnes vor der Kreuzigung und dann am Kreuz selber zugelassen, bis zu dem Speerstich, und dann war fertig. Er sollte keine Verwesung sehen. Und damit wollte Gott eben auch deutlich machen, dass sein Sohn eben nicht sündig war und auch keine Folgen der Sünde an sich hatte, wie wir das haben. Er war vollkommen, er hätte nie sterben müssen, er hat sein Leben hingelegt. Aber bei ihm trat kein Verwesungsprozess ein mit dem Tod. Und das wollte Gott auch demonstrieren, indem diese Spezereien nicht angewendet werden durften, denn er hat auch keinen Verwesungsgeruch hinterlassen. Aber der Heilige Geist erwähnt diese Tat von diesen Jüngern mit Myrrhe und Aloe, weil sie eben die Wertschätzung für den Herrn ausdrücken, dieser Wohlgeruch von Myrrhe und Aloe. Wenn wir jetzt noch einen messianischen Psalm aufschlagen, Psalm 45, Vers 7 bis 9.
Dein Thron, o Gott, ist immer und ewig. Ein Zepter der Geradheit ist das Zepter deiner Herrschaft. Gerechtigkeit hast du geliebt und Gottlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Myrrhe und Aloe, Kassia und alle deine Kleider aus Palästen von Elfenbein erfreut dich Saitenspiel.
Jawohl. Also hier wird der Sohn Gottes angesprochen mit dein Thron, o Gott. In Hebräer 1, Vers 8 wird erklärt, dass der Sprechende hier ist Gott der Vater. Das ist eindrücklich. Wenn Gott der Vater spricht seinen Sohn an mit dein Thron, o Gott. Und es geht um den Mensch gewordenen Sohn Gottes, der eben in der Zukunft herrschen wird als König in Jerusalem. Das ist das Thema des ganzen Psalmes. Und dann heißt es eben Vers 9, Myrren und Aloe, Kassia sind alle deine Kleider. Also das ist gewissermaßen der Wohlgeruch des Königs in Jerusalem. Und darum ist natürlich diese Wahl Myrrhe und Aloe hier in Johannes 19 ganz wichtig, um zu zeigen, die Wertschätzung für das, was der Herr Jesus ist. Er hatte es nicht nötig, diese Mittel, um besser zu schmecken, zu riechen im Grab. Aber es drückt eben aus, was seine Herrlichkeit war und wie diese beiden bekehrten Führer des Volkes ihn in ihren Herzen wertschätzten.
Ja? Was ist Kassia?
Auch noch ein so wohlriechendes Gewürz aus Indien.
Ja? Ich habe jetzt noch eine Frage, die mich schon öfters beschäftigt hat. Und zwar, im Glaubensbekenntnis heißt es doch, Jesus ist hinabgestiegen in das Reich.
Das Totenreich. Ja. Da steht eben nirgends. Sondern das wurde abgeleitet aus 1. Petrus 3, Vers 18. Ist zu betonen, das ist natürlich das lutherische Glaubensbekenntnis. Denn Calvin hat das ganz klar abgelehnt.
Aber im Glaubensbekenntnis von Nicea steht es auch.
Ja, aber bei den Reformatoren dort haben das nicht alle übernommen. Eben Luther hat das gelehrt. Er hat das auch überschrieben. 1. Petrus 3, die Höllenfahrt Christi. Aber schauen wir das mal an. Und dann werden wir sehen, dass Calvin hier eben recht hatte. Wenn er auch nicht überall recht hatte. Zum Beispiel in der Prädestinationslehre. Aber da hat er recht. 3, Vers 18. Liest jemand?
Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe, getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geiste, in welchem er auch hinging und predigte den Geist, die im Gefängnis sind, welche einst ungehorsam waren, als die Lande Gottes harrte in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in welche wenige, das ist 8 Seelen, durchs Wasser gerettet wurden.
Ja, bis dahin. Es wird hier erklärt, Christus ist für unsere Sünden gestorben. Der Gerechte für die Ungerechten. Das Ziel war, uns zu Gott zu führen. Nun wird erklärt, getötet nach dem Fleisch. Das heißt, er ist als Mensch gestorben. Als Gott konnte er nicht sterben. Darum musste Gott Mensch werden. Getötet nach dem Fleische. Aber lebendig gemacht nach oder in der Kraft des Geistes. Durch den Heiligen Geist auferweckt. Ich habe schon erklärt, die ganze Trinität Gottes war wirksam. Der Herr hat gesagt, ich habe Autorität, mein Leben zu nehmen, wieder an mich zu nehmen. Römer 6, auferweckt durch die Herrlichkeit des Vaters, hier lebendig gemacht in der Kraft des Geistes. Und nun fügt Petrus hinzu, in diesem Geist ist er auch hingegangen und hat den Geistern, die im Gefängnis sind, gepredigt. Das sind diese Menschen, die in der Zeit Noahs Gelegenheit hatten, umzukehren. Gottes Langmut hat damals gewartet, bis das Gericht kam. Und nun, in 1. Mose 6 lesen wir, wie Gott sagt, im Blick auf die verdorbene Menschheit vor der Flut. Vers 3. Und der Herr sprach, mein Geist soll nicht ewiglich mit dem Menschen rechten, da er ja Fleisch ist. Und seine Tage seien 120 Jahre. Das bedeutete, Gott gab der Menschheit noch 120 Jahre Frist bis zum Gericht durch die Sintflut. Das bedeutet nicht, die Menschen werden jetzt nur noch 120 Jahre alt. Denn nach der Flut, 1. Mose 11, werden die Menschen noch lange älter als 120 Jahre. Aber Gott sagt, 120 Jahre werde ich sie mit meinem Geist überführen von Sünde. Und dann ist fertig. Nun, dieser Geist Gottes hat durch Noah gewirkt, der war, gemäß 2. Petrus 2, ein Prediger der Gerechtigkeit. Und hat den Menschen damals gepredigt. Und darum sagt Petrus, der Herr Jesus ist auferweckt worden durch den Geist. In diesem Geist ist er hingegangen und hat den Geistern gepredigt, die jetzt im Gefängnis sind. Das ist der Sinn. Also er ist nicht ins Gefängnis, ins Totenreich gegangen, hat ihnen gepredigt, sondern er hat gepredigt damals, als zur Zeit von Noah, als die Langmut Gottes harrte und die Arche zugerichtet wurde. Aber schließlich sind dann nur 8 gerettet worden durchs Wasser. Also es ist so, wie wenn ich sagen würde, ich predige Hans heute das Evangelium, morgen kommt er in den Knast, und am Dienstag sage ich, ich habe Hans im Gefängnis das Evangelium gepredigt. Aber ich habe es ihm noch gepredigt am Sonntag, als er noch nicht im Knast war. Aber der Hans im Knast hat das Evangelium gehört. Und so hat der Herr eben gepredigt, wie es in der alten Elberfelder sehr genau heißt, in welchem er auch hinging und predigte den Geistern, die im Gefängnis sind, welche einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes harrte, in den Tagen Noahs. Also das Predigen bezieht sich nicht auf das Totenreich, sondern das Predigen bezieht sich auf auf das Predigen zur Zeit von Noah. Warum macht aber Petrus diese Verknüpfung von Christi Totenauferstehung mit der Sintflut? Ja, weil hier ein ganz direkter Zusammenhang ist. Denn das Werk am Kreuz ist das Werk der Rettung. Die Sintflut, bei der Sintflut war die Arche die Rettung für diese 8 Menschen. Und in beiden Fällen ging es um das Gericht Gottes über die Sünde, ja? Aber da werden Menschen verschont. Und dann landete ja schließlich die Arche auf dem Ararat. An welchem Tag? Weiß das jemand auswendig? Nein, es hat ja 40 Tage und 40 Nächte geregnet. Ja? Und dann die ganze Sintflut hat über ein Jahr gedauert. Aber der Landungstag der Arche auf dem Ararat ist angegeben in 1. Mose 7. Mit
im 7. Monat, am 17. Tag des Monats.
Jawohl. Das ist der Auferstehungstag Christi.
Ich glaub's nicht.
Ja, das Werk vollendet. Und so besteht eine Übereinstimmung, dass die ganze Sache mit der Flut weist hin eben auf die Rettung, die Gott auch in Christus durchführen wollte. Ja?
Das war doch jetzt eigentlich eine ganz gewaltig lange Antwort auf die Frage, ist er jetzt ins Totenreich gekommen oder nicht?
Ja, also der langen Rede kurzer Sinn. Der Herr hat, aufgrund dieser Stelle wollte man sagen, der Herr hätte im Totenreich gepredigt, nach seinem Tod. Aber der Herr ging ins Paradies. Lukas 23, 43, heute wirst du mit mir im Paradiese sein.
Und diese Stelle von Psalm 16 und Apostelgeschichte 2 bezieht sich, das wir haben ja vorhin gesagt, er ist ja ins Totenreich, aber dort nicht geblieben.
Ja, genau, jetzt muss ich erklären. Sheol.
Bezieht sich das auf ihn als Mensch oder als Gott?
Ja, als Mensch. Aber ich muss erklären, Totenreich, hebräisch Sheol, griechisch Hades, bezeichnet einfach den Zustand des Todes. Ohne zu spezifizieren, ob das für die Verlorenen ist, nach Lukas 17, der Ort der Qual, 1. Petrus 3, das Gefängnis. Da warten sie auf die Auferstehung zum Gericht. Oder ob es eben das Paradies ist, das ist der dritte Himmel nach 2. Petrus, nach 2. Korinther 12, der dritte Himmel, das Paradies. Dort sind die Erlösten im Himmel bei Christus. Und der Jesus ist also nicht zu den Verlorenen gegangen, um ihnen eine zweite Chance nach dem Tod zu geben. Nein, die haben das ja schon gehört. Zur Zeit von Noah und haben nicht gehört. Es gibt keine Chance. Darum heißt es in Hebräer 9, 27, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Einmal als Zahlwort. Einmal zu sterben. Einmal zu sterben, danach das Gericht. Also nur während des Lebens auf der Erde kann der Mensch sich bekehren. Darum hat der Herr Jesus in Markus 2 gesagt, auf das ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Gewalt hat, Sünden zu vergeben auf Erden. Nicht im Totenreich, das ist zu spät. Nur auf Erden kann man Sündenvergebung bekommen. Und so ist eben 1. Petrus 3 einfach zu verstehen, der Herr ist auferweckt, aber dieser Geist, in dem er auferweckt worden ist, dieser Heilige Geist war der Geist, der schon zur Zeit von Noah eben Zeugnis abgelegt hat und den Menschen Möglichkeit gab zur Rettung. Ist das ein bisschen klar jetzt?
Also er ist nicht hinabgestiegen.
Nicht hinabgestiegen, nein. Er ist einfach ins Paradies gegangen und das bezeichnet die Bibel für die gestorbenen Menschen als das Totenreich. Das Paradies ist das Totenreich für die Gestorbenen. Und zwar einfach, weil nur Seele und Geist dort ist, während der Körper im Grab ist. Und nun ist ganz wichtig, Sheol im Alten Testament hat zwei Bedeutungen. Das Totenreich oder auch das Grab. Also in manchen Stellen findet man Sheol, das ist einfach das Grab. Und warum? Weil der Tod zwei Seiten hat. Beim Tod kommt es zur Trennung zwischen Körper und Geist und Seele. Der Körper geht ins Grab, Geist und Seele geht beim Erlösten ins Paradies. Und so wird beides wird als Sheol, als Totenreich bezeichnet. Und Psalm 16 sagt, dass eben die Seele des Herrn Jesus sollte nicht im Totenreich bleiben, also in diesem Zustand von der Trennung von Körper und Seele. Und so stand der Herr am dritten Tag wieder auf, und das war die Vereinigung seiner menschlichen Seele, seines menschlichen Geistes mit seinem menschlichen Körper. Und wenn wir nochmal schauen in Johannes 19, ein kleines Detail, da wird jetzt speziell die Seite des Körpers beschrieben. Eben dieser Josef von Arimathea hat ja sein eigenes Grab dem Herrn zur Verfügung gestellt. Und da wurde er in diese neue Gruft hineingelegt, Vers 41. Und interessant ist in Vers 42, liest das nochmals jemand?
Es war aber an der Stätte, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten, und im Garten ein neues Grab, in das noch nie jemand gelegt worden war.
Nächster Vers noch.
Dahin legten sie Jesus wegen des Lusttags der Juden, weil das Grab nahe war.
Ja, interessant ist, es heißt hier nicht, der Heilige Geist sagt nicht, sie legten sie Jesu Leib, Jesu Körper. Das wäre ja richtig. Aber es heißt, legten sie Jesus. Das erstaunt doch. Dass nur der Körper, getrennt von Geist und Seele, der Herr sagt ja, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ja? Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Nur der Körper wird Jesus genannt. Und das zeigt, wie wichtig der Körper ist in den Augen Gottes. Das ist ein Teil unserer Person. Wir sind eine Einheit von Geist, Seele und Körper. Der Körper ist nicht einfach etwas noch dazu. Ja? Oder einfach, wie man sagt manchmal so, eine äußere Hülle. Es ist mehr als das. Und darum lehrt die Bibel auch die Auferstehung der Toten. Der Körper, der ins Grab gelegt wird, der verwest, dieser Körper wird auferweckt und zu einem wunderbaren Auferstehungskörper geformt. Und es ist eben nicht so wie die Verachtung des Körpers im Hinduismus und im Buddhismus. Da schlüpft die Seele von einem Körper in den anderen. Aber der Körper ist gar nicht wichtig. Und letztlich ist übrigens auch die Seele nicht wichtig. Denn der Hinduismus und der Buddhismus lehrt, das Ziel ist das Nirvana. Und Nirvana heißt auf Sanskrit, ist ein Partizip, ausgelöscht. Buddha sagte, es ist ein Zustand, von dem man nicht sagen kann, dass man existiert, aber man kann auch nicht sagen, dass man nicht existiert. Es ist die Auslöschung des Ich-Bewusstseins. Das ist ein totaler Nihilismus. Ja, das ist wirklich, man strebt das Nichts an. Und ich habe mir gesagt, die sollen doch mal ganz konsequent hinduistisch denken, wenn sie Probleme haben mit Pakistan. Das ist alles nur Einbildung, ja. Das ist alles nur Maya. Warum regen die sich eigentlich so auf über solche Konflikte? Oder wenn die Moslems da eine großen wenn die Moslems einen Tempel der Hindus kaputt machen, ja? Das ist alles nur Einbildung. Und die da nicht aufregen. Das Ziel ist ja das Nirvana. Nein, das ist ein totaler Nihilismus, während die Bibel uns lehrt, dass Gott uns geschaffen hat als Einheit von Geist, Seele und Leib, und unsere Ich-Identität wird nie aufgelöst. Und darum konnte der Herr sagen, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er, der Herr und der Erlöste in Gemeinschaft miteinander. Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Philipper 1, 21. Dieses Ich-Bewusstsein bleibt. Und auch der Körper ist nicht nebensächlich, Gott wird ihn wieder auferwecken. Und darum wird hier der Leib Jesu wird genannt Jesus, legen Sie Jesus.
Was kann doch nicht derselbe Körper gewesen sein, wenn Sie ihn als Gärtner bezeichnen und ihn gar nicht erkannt haben?
Ja, darauf kommen wir nächstes Mal, Johannes 20. Nun, Maria Magdalena war ja am Heulen, am Weinen am Grab. Und das sieht man nicht mehr ganz klar, ja? Und es war ja auch so, sie hört den Gärtner, und sie erkennt ihn eigentlich an der Stimme dann, ja? dass sobald er sagt, Maria, dann dreht sie sich um. Ja, auch noch interessant, warum sie sich, die hat er nicht angestarrt, die hat ihn gar nicht groß zur Kenntnis genommen. Und dann dreht sie sich um, Rabuni, ist auf Hebräisch Lehrer. Aber die Bibel lehrt, dass eben der Herr, dass sein Körper am dritten Tag auferweckt worden ist und dass auch unser Körper, der wird gesät und der wird auferweckt. Aber Gott wandelt unseren Körper um. 1. Korinther 15, da lesen wir, es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Ehre. Also alles, was uns irgendwie vielleicht stört an unserem Körper oder was uns die Medien eingeredet haben, dass es uns stören sollte, das wird alles perfekt sein. Das ist auch eine biblische Botschaft. Alles vollkommen, alle Krankheit, alle Folgen der Sünden werden weg sein. Aber die Auferstehung meint wirklich die Auferweckung des Körpers. Die Zeugen Jehovas, die lehren, Gott hätte diesen Körper aus dem Grab verschwinden lassen. Und Christus sei dann nur als Geist auferstanden. Aber wir kommen dann nächstes Mal darauf zu sprechen. Der Herr sagt den Jüngern, ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich habe. Lukas 23. Und man kann in seine Wunden hineinlangen und merkt, es ist ein wirklicher Körper. Es ist wirklich der Herr selbst. Und so ist es wichtig zu sehen, im 2. Johannesbrief heißt es, dass der Antichrist, die Antichristen, die lehren, die leugnen Jesus Christus im Fleische kommend. Schlagen wir das noch auf zum Schluss. 2. Johannesbrief, Vers 7. Wer liest vor?
Denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist
ja.
Der Verführer und der Antichrist.
Lesen Sie jetzt Neue Elberfelder, oder?
Schlachter.
Oh. Schade. wer liest Alte Elberfelder mal vor? Die Alte.
Denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleische kommend bekennen.
Kommend. Partizip Präsens. Wir haben doch vorhin gelesen, 1. Johannes 4, also heute Nachmittag, jeder Geist, der nicht bekennt, Jesus Christus im Fleisch gekommen. Dort ist es perfekt im Griechischen. Eleleutota. Also gekommen in der Vergangenheit. Aber hier steht Erchomenos, und Erchomenos bezeichnet eine sichere Zukunft. Im Fleische kommend. Das heißt, dass er in der Zukunft im Fleisch kommen wird. Das sind zwei verschiedene Dinge.
Steht als Fußnote in der revidierten
Bibel. Ah, wunderbar.
Wörtlich?
Wörtlich?
Im Fleisch kommend.
Ja, also hier muss man die Fußnote anstreichen und nicht den Text. Das gibt's schon mal. Wörtlich, das ist genau der Punkt. Das ist das gleiche Wort übrigens wie der da war und der da ist und der da kommt. Der da kommt ist Erchomenos. Also Christus wird kommen als wirklicher Mensch. Nicht als Geist. Sondern er wird kommen als der ist auferstanden am ersten Tag der Woche. Leib, Seele und Geist vereinigt. Und darum sagt der Herr Jesus, der Sohn des Menschen wird auf den Wolken kommen. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und sie werden seine Seite sehen, sie werden seine Hände sehen. Sacharja 13, Vers 7. Und wenn jemand sagt, was sind das für Wunden in deinen Händen? So wird er sagen, das sind die Wunden, die mir geschlagen worden sind im Hause derer, die mich lieben. Man wird sie sehen. Es ist wirklich der Herr selbst. Und da können wir die Zeugen Jehovas als antichristliche Irrlehre entlarven. Denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen und die gehen von Haus zu Haus. die nicht Jesus Christus im Fleische kommend bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Das ist ein ganz, ganz klares Wort, mit dem man sie überführen kann. Und am besten mit der alten Elberfelder, weil das war ja ihre ursprüngliche Bibel, weil da drin Jehova stand. Und da haben sie sich, die war doch zu genau, und dann haben sie eine Fälschung selber dann produziert. Das ist die neue Weltübersetzung. Aber sie haben noch immer noch Achtung vor der Bibel von früher mit Jehova, und da kann man sie mit dieser Stelle überführen. Ihr bekennt das nicht, das ist eine antichristliche Irrlehre.
Aber wenn Jesus als Mensch kommt, dann wird er doch nach wie vor auch Gott sein.
Ja, ja. Der Herr Jesus ist von Ewigkeit zu Ewigkeit Gott. Aber um für uns zu sterben, musste er Mensch werden. Und darum ist er eben getötet worden nach dem Fleische. Er konnte nur als Mensch für Menschen sterben. Aber er ist als Mensch wieder auferstanden, dann 40 Tage später als Mensch in den Himmel aufgefahren. Er hat seinen Platz als Mensch zu Rechten Gottes eingenommen und wird als Mensch wiederkommen, um hier auf der Erde zu herrschen. Aber er hat nie aufgehört, Gott zu sein. Aber er wird auch nie aufhören, Mensch zu sein. Wenn er das würde, wäre er gar nie ein Mensch geworden. Weil Menschen existieren, wenn sie einmal entstanden sind, ewig. Ob gläubig oder ungläubig. Die Existenz menschlicher Wesen hört nicht mehr auf, im Gegensatz zum Vieh, das vertilgt wird, nach Psalm 46. Aber der Mensch existiert ewig und entweder in Gemeinschaft mit Gott oder in der Gottesferne. Und so ist der Herr Jesus ein wirklicher Mensch geworden, darum hört er auch nicht mehr auf, ein Mensch zu sein. Darum ist das auch so wichtig.
Aber er konnte doch durch verschlossene Türen gehen und so.
Ja, gut, aber ja, und er konnte aber auch vorher konnte er auf dem Wasser gehen. Ja. Und ich meine, was ist eine verschlossene Türe? Das ist ja mehr Zwischenraum als Raum. Ja, warum können wir durchs Wasser gehen? Ja, weil die Atome einfach so schön auf die Seite gehen. Also der Herr der Atome kann machen, dass jeder menschliche Körper durch verschlossene Türen gehen kann. Und diese Phänomene gibt es ja im Okkultismus auch. Also das hat eigentlich nicht mit der Natur des Körpers an sich zu tun, sondern das hat zu tun mit höherer Physik. Ja. Aber eben, das hat nichts damit zu tun, dass sein Körper nicht ein wirklicher Körper war. Gut, dann wollen wir noch.
Und er ist doch auch der Erstling aller Auferstandenen.
Ja, genau. Aber darauf kommen wir auch nächstes Mal. Entschuldigung, wenn ich es eben auf nächstes Mal verweise. Das bedeutet, dass er als Erster auferstanden ist und nicht mehr stirbt. Darum ist er der Erstling, der entschlafen. Gut, wir wollen noch beten.